Ich grüße euch. Jetzt kommt die Predigt. Ich bin in der Tat der Fossi. Ich arbeite als Dozent am Marburger Bibelseminar und ich unterrichte geistliches Leben, Homiletik, Kirchengeschichte und Altes Testament. Und ich fühle mich auch schon wie im Unterricht, weil da wollen auch immer alle hinten sitzen. Aber ich vergebe euch. Ich erzähle am Anfang immer einen Witz. Und ich hoffe, dass ihr den noch nicht kennt. Also, eine Frau geht morgens zur Arbeit und kommt an einem Zoogeschäft vorbei. Und da sitzt ein Papagei auf der Stange. Und der Papagei sagt so, oh Mann, bist du hässlich. Und die Frau ist total verstört und sprachlos und geht auf die Arbeit und hat einen schlechten Tag. Am nächsten Tag geht die Frau wieder auf die Arbeit, kommt wieder an dem Zooladen vorbei. Und da sitzt wieder der Papagei auf der Stange. Und der Papagei sagt, oh Mann, bist du hässlich. Und die Frau ist wieder total verstört. Aber dann wird sie auch ärgerlich und sie geht in den Zooladen rein zu dem Zooverkäufer und sagt so, hier, Herr Verkäufer, dieser Papagei da, der beleidigt mich jeden Morgen, das geht doch nicht. Und als sie wieder rausgeht, sieht sie so aus den Augenwinkeln, wie der Verkäufer den Papagei würgt und ihn voll zur Schnecke macht und ihn anbrüllt. Und die Frau geht auf die Arbeit und hat einen besseren Tag. Am nächsten Tag geht die Frau wieder zur Arbeit. Der Papagei sitzt bei dem Zooladen auf der Stange. Und der Papagei sagt so, also ich darf ja nichts sagen, aber ich weiß es und du weißt es auch. So, liebe Freunde. Also ich unterrichte ja eigentlich Altes Testament. Heute gibt's aber einen Text aus dem Neuen Testament. Und ich habe so öfters den Eindruck, dass manche Christen solche Texte sehr individualistisch lesen und so, als ob das Alte Testament so eine ferne, abgeschlossene Sache wäre, die mit uns heutigen Christen nichts mehr zu tun hätte. Solche Christen glauben, die Bibel ließe sich zusammenfassen in einer einfachen Triade, also in einer Dreiheit. In meinem Unterricht sage ich immer scherzhaft zu meinen Schülern, dass das die unheilige Dreieinigkeit sei. Nämlich Adam und Eva, Jesus, ich. Wenn das wirklich so wäre, wenn das die Kurzzusammenfassung der ganzen biblischen Botschaft wäre, dann könnten wir uns in der Tat fast das ganze Alte Testament sparen und den größten Teil des Neuen Testamentes. Adam und Eva, Jesus, ich. Adam und Eva haben Mist gebaut, deshalb kommt Jesus, damit ich gerettet werde. Kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Ich nenne das scherzhaft die unheilige Dreieinigkeit. Lasst eure Tomaten, Steine, Teer und Federn erstmal stecken. Ich werde euch erklären, was ich damit meine. Wenn wir mit dieser Brille die Bibel lesen oder auch neutestamentliche Texte, dann werde ich diese Texte viel zu individualistisch lesen und nur auf mich münzen. Und damit wird mir eine ganz große Kraft, ein großer Rahmen und ein großer Zusammenhang irgendwie flöten gehen. Und ich werde den nicht verstehen. Wenn ich mit dieser Brille, Adam und Eva, Jesus, ich, an die Bibel rangehe, dann werde ich die Texte zwar nicht vollkommen falsch verstehen, aber ich werde sie zu dünn lesen und ich werde ganz viel nicht erblicken, was da noch alles drin steckt. Ich werde sie individualistisch lesen und klein. Und das ist schade. Und deswegen will ich mit euch heute erstmal einen kleinen Durchgang durch die ganze Heilsgeschichte machen, um danach diesen neutestamentlichen Text aus Johannes anzuschauen. In der Hoffnung und mit der besten Zuversicht, dass wir anschließend diesen Text nochmal in ganz anderer Weise in einem größeren Zusammenhang lesen und irgendwie dichter und breiter, als wenn man ihn nur mit einer individualistischen Brille liest. Niemand will hinter die Aufklärung zurück, aber wir müssen die Bibel in ihrem größeren Zusammenhang verstehen. Also, die Heilsgeschichte hat mehr zu bieten und läuft auf mehr zu als bloß auf mich. Ich fange an. Ob nun am Anfang lange Zeiträume waren oder kurze Zeiträume bei der Erschaffung der Welt, ist egal. Irgendwann waren jedenfalls die Menschen da. Darin sind sich alle einig. Und ob es nun lange Zeiträume gab bei der Erschaffung der Welt oder kurze Zeiträume, ebenfalls einig sind sich alle darin, dass die Menschen Säcke waren. Schon in zwei Dingen sind sich alle einig, trotz mancher Streitigkeiten. Das ist cool. Und das, wo das eigentliche und ursprüngliche Ziel der Schöpfung war, dass diese Welt, dass diese Menschen das Abbild der Liebe und der Gemeinschaft Gottes sein sollten. Gott ist ja in sich selbst Gemeinschaft und Liebe und hat sich gedacht, ich mache jetzt mal eine Welt, eine Schöpfung, die das zum Ausdruck bringt, die ein Abbild von meinem Wesen ist. Das ist der ursprüngliche Sinn der Schöpfung. Aber die Menschen waren Säcke. Die Schöpfung, die Menschen haben diese Liebe und die Gemeinschaft Gottes nicht sichtbar gemacht. Die Bibel erzählt, dass es dann zur Sintflut kam, wo Gott alle Menschen bis auf ein paar Gerechte ausgelöscht hat. Die Gerechten sind deshalb verschont geblieben, weil sie den Auftrag Gottes erfüllt haben, nämlich seine Liebe und seine Gemeinschaft abgebildet haben. Deswegen nennt die Bibel sie gerecht. Sie haben richtig gelebt. Naja, und jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Gott erkennt da was. Also das ist natürlich menschlich gesprochen. Aber wie soll die Bibel sonst von Gott reden, außer menschlich, sonst würden wir es ja nicht verstehen. Also menschlich gesprochen, Gott erkennt da was. Er sagt nämlich, die Menschen sind böse von Jugend auf. Das erkenne ich jetzt. Das sehe ich jetzt ein. Und ich will überhaupt gar nicht andauernd immer alle Menschen und die Welt wieder vernichten, wenn es wieder aus dem Ruder läuft. Ich will, dass die Welt bleibt. Ich liebe meine Welt. Und ich liebe die Menschen. Die Welt und die Menschen sollen doch Abbild meiner Liebe und meiner Gemeinschaft sein. Also entwickelt Gott einen Plan. Beim Noah-Bund erfahren wir noch nicht, wie dieser Plan eigentlich genau aussieht, aber wir erfahren, dass es einen Plan gibt. Also, dass Gott nicht die Welt vernichten will, sondern dass er sie verwandeln will. Dass er die Menschen nicht vernichten will, sondern sie erreichen will, damit Welt und Menschen Abbild seiner Liebe und seiner Gemeinschaft sein können. Danach kommt der Abraham-Bund. Da erfahren wir, wie der Plan Gottes konkret aussieht. Nämlich, er wird sich ein Volk erwählen, was sein Beispielvolk sein soll. Dieses Volk soll sein Beispiel sein dafür, wie er ist und wie man lebt. Und dieses Volk hat den Auftrag, dass irgendwann alle durch dieses Volk Gott erkennen mögen und die Welt sich verwandelt. Durch dieses Beispielvolk will Gott sein Ziel erreichen, nämlich die Welt nicht vernichten zu müssen, sondern sie zu verwandeln und die Menschen nicht vernichten zu müssen, sondern sie zu erreichen und dass sie sein Abbild sein können. Und dieses Beispielvolk sollen die Nachkommen Abrahams sein. Wir erfahren noch nicht genau, wie das denn jetzt nun aussieht, also was die Aufgabe des Beispielvolks genau ist, aber wir erfahren, dass das das Mittel ist, wie Gott seinen Plan ins Werk setzen will. Beim nächsten Bund erfahren wir, was die Aufgabe ist von dem Beispielvolk. Der nächste Bund ist nämlich der Mosebund. Manchmal wird er auch der Sinai-Bund genannt. Gott stellt das Volk Israel vor die Wahl. Er sagt, habt ihr Bock drauf, mein Beispielvolk zu sein? Wenn ihr zustimmt, dann bekommt ihr die Aufgabe von mir, Beispiel zu sein. Deswegen heißt ihr Beispielvolk oder Bundesvolk, wie es die Bibel sagt. Also ein Abbild von meiner Liebe und von meiner Gemeinschaft als Beispiel, als Zeugnis für den Rest der Welt. Erledigt ihr die Aufgabe, dann werde ich euch dafür segnen. Fehlt ihr, dann gibt's Haue. Denn es geht hier nicht um die Verschönerung vom Ponyhof, sondern es geht hier um meine Schöpfung. Es geht hier um das Leben, um die Existenz. Es geht um Leben und Tod, es geht um alles. Ja, das Volk überlegt und stimmt dann schließlich zu. Und wir erfahren daraufhin, in welchen Bereichen das Volk Beispiel sein soll. Das kann man auch sehr schön nachvollziehen an der Anordnung der 10 Gebote auf den beiden Tafeln. Nämlich, es soll Beispiel sein im senkrechten Bereich, das ist die Beziehung zu Gott, der erste Teil der 10 Gebote, und im waagerechten Bereich, in der Beziehung zu den Menschen und zur Welt. Der zweite Teil der 10 Gebote. In diesen beiden Bereichen soll das Volk Israel Beispiel sein für die Welt und für die Menschen. Warum gerade in diesen beiden Bereichen, könntet ihr jetzt vielleicht fragen. Die Antwort ist ganz einfach. Es gibt keine anderen. Das sind alle. Es gibt nur diese beiden. Also das Volk Israel soll in allen Bereichen Beispiel sein, Abbild sein für Gott, für seine Liebe und für seine Gemeinschaft. Übrigens sagt das Jesus genauso. Er sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das sind alle Gebote. Und Gott steht zu seinem Versprechen und beschenkt sein Beispielvolk. Er segnet es. Die Theologen nennen das die drei großen Segensbekundungen Gottes. Drei ist ja die heilige Zahl, also sicher kein Zufall, dass Gott drei Segensbekundungen verschenkt. Das ist nämlich Land, König, Tempel in dieser Reihenfolge. Das Land, man kann auch sagen, der eigene Staat und der Tempel. Die drei großen Segensbekundungen Gottes dafür, dass das Volk Israel das Beispielvolk ist. Aber das Beispielvolk versagt. Und nicht nur ein bisschen, das ist eher so eine Art Epic Fail. Und deswegen gibt's auch, wie angekündigt, Haue. Nicht, weil Gott Menschen gerne verhaut, sondern weil es ja hier um die Welt geht, um die Menschheit, um seine Schöpfung. Es geht hier um Leben und Tod. Die erste Strafe ist noch nicht ganz so heftig. Die erste Strafe ist die Reichsteilung, sagt die Bibel. Das Reich wird geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Und dann kommen auch Propheten. Gott hat ja keinen Bock drauf, dass die Leute fehlen. Deswegen schickt er Propheten. Die Propheten haben die Aufgabe, das Beispielvolk daran zu erinnern, was seine Aufgabe ist, nämlich Beispiel zu sein. In diesen beiden Bereichen, in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu den Menschen und zur Welt. Und man kann die Kritik der Propheten, das, was die Propheten sagen, auch total schön nachvollziehen. Die Propheten kritisieren nämlich genau diese beiden Bereiche. Sie kritisieren die Beziehung zu Gott und sie sagen, warum lauft die anderen Götter nach? Und sie kritisieren den Bereich Beziehung zu den Menschen. Sie sagen, ihr könnt doch nicht zu hohe Steuern erheben, ihr könnt die Witwe nicht verhungern lassen, ihr könnt nicht Unrecht tun und ungerecht sein und unfair. Die Theologen nennen das die Kultkritik und die Sozialkritik. Passt total gut. Nun, aber das Volk Israel, das Beispielvolk, fällt weiter und deswegen gibt's die zweite Strafe. Die ist schon ein bisschen heftiger. Das Nordreich geht unter. Gott schickt weiter Propheten, aber das Volk fällt weiter. Und deswegen gibt's die dritte Strafe, die ist am allerheftigsten. Der Untergang des Südreichs, das babylonische Exil. Warum ist es am heftigsten? Weil dem Volk Israel alle drei Segensbekundungen auf einen Schlag weggenommen werden. Land, König, Tempel. Alles ist weg. Drei Strafen, die sich in ihrer Krassheit steigern. Ganz sicher kein geschichtlicher Zufall. Und das Volk Israel ist völlig am Boden zerstört. Und es sagt, jetzt sind wir verloren. Alles ist weg. Land, König, Tempel. Wahrscheinlich hat, ganz sicher hat Gott uns verlassen. Und wir sind jetzt am Arsch, würde ich sagen, wenn ich nicht predigen würde. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, mein Volk Israel. Meine Wege sind unergründlich. Ich halte nämlich an meinem Plan fest, obwohl ihr es gar nicht verdient habt. Aber ich liebe mein Volk und ich liebe meine Welt und ich liebe die Menschen. Mein Plan soll sich erfüllen, nämlich dass die Menschen, dass die Schöpfung ein Abbild meiner Liebe und meiner Gemeinschaft ist. Deswegen halte ich an diesem Plan fest. Das Exil geht zu Ende, das Volk darf zurückkehren ins Land, aber es gibt nie wieder einen eigenen Staat. Und der neue Tempel, der gebaut wird, ist auch nicht der Tempel, den Hesekiel vorhergesagt hat. Das Volk Israel wartet weitere Jahrhunderte darauf, dass das Exil endgültig zu Ende geht. Es wartet darauf, dass Gott kommt und handelt. Manche sind etwas ungeduldig und nehmen die Sache schon mal selbst in die Hand. Es gibt den Makkabäeraufstand und noch viele andere Aufstände. Aber dann ist die Zeit reif und Jesus kommt. Und er sagt, jetzt, Herrschaften, ist es soweit. Jetzt kommt Gott zu seinem Volk. Jetzt ist der Tag des Herrn da. Bald. Bald ist er da. Und was wird Gott vorfinden, wenn der Tag des Herrn kommt? Was wird er vorfinden? Wird er ein Volk vorfinden, das den Auftrag erfüllt? Oder wird er ein Volk vorfinden, was den Auftrag nicht erfüllt? Das sagt Jesus. Und als ein Beispiel lese ich euch den Predigttext von heute vor. aus Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Nun, meine lieben Freunde, die Geschichte hat gezeigt, dass das Volk nicht auf Jesus gehört hat. Im Jahre 70 kommen die Römer und zerstören Stadt und Tempel und verjagen alle Menschen aus dem Land. Eine dritte militärische Großmacht kommt und ist die Strafe Gottes. Aber Jesus hatte gesagt, dass Gott trotzdem an seinem Plan festhalten wird, weil er die Menschen liebt, weil er seine Welt liebt und weil er an seinem Plan festhält. Und deswegen wird er sich für diesen Fall ein neues Beispielvolk aussuchen, damit sein Plan weiter besteht. So hat es Jesus gesagt. Damit dieses neue Beispielvolk wieder Vorbild sein kann, in diesen beiden Bereichen, in den Bereichen Beziehung zu Gott und in den Bereichen Beziehung zu den Menschen und zur Welt. Und dieses neue Beispielvolk, das besteht aus den Juden, die sich Jesus angeschlossen haben und die ihren Auftrag erfüllen, und zweitens aus den Heiden, die über den Glauben an Jesus in diesen Auftrag mit hineingenommen werden. Das sind die meisten von uns. In das Bundesvolk kommt man hinein durch Geburt. In das neue Bundesvolk kommt man hinein über den Glauben an Jesus. Aber der Auftrag dieses Beispielvolks, dessen Mitglieder wir jetzt auch sind, ist immer noch der gleiche. Nämlich Beispiel zu sein in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu den Menschen. Damit sich Gottes Wille erfüllt. Damit sich Gottes Plan erfüllt. Damit irgendwann diese Welt und die Menschen Abbild von seiner Liebe und von seiner Gemeinschaft sein können. Vielleicht versteht der eine oder die andere jetzt besser, warum ich, Adam und Eva, Jesus, ich, scherzhafterweise als unheilige Dreieinigkeit bezeichne. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt der Heilsgeschichte und dann auch noch sehr individualistisch, als ob ich das Zentrum des Universums wäre. Es ist nicht vollkommen falsch, auf keinen Fall, aber es ist nur ein Aspekt der Heilsgeschichte. Wenn ich als Mathelehrer meinen Schülern im Unterricht die ganze Zeit immer nur erzähle, 1 und 1 ist 2, dann sage ich nicht die Unwahrheit. Und trotzdem ist es eine Beleidigung der Mathematik, oder? Und wenn ich als Christ immer nur sage, Adam und Eva, Jesus, ich, dann erzähle ich nicht die Unwahrheit. Aber trotzdem ist es nicht alles. Es ist nicht die ganze Geschichte Gottes mit der Welt und nicht sein ganzer Plan. Manche Christen sehen die Gemeinde so als Wartesaal. Da kommen die geretteten Seelen rein und warten zusammen auf das Ende der Welt. Aber Gott liebt seine Welt und er liebt seine Menschen. Sein Plan ist, dass die Welt und die Menschen irgendwann ein Abbild von seiner Liebe und von seiner Gemeinschaft sind. Und wenn ich ganz nah an Jesus bleibe, wenn ich ganz fest mit ihm verbunden bleibe, dann werde ich viel Frucht bringen. Dann kann sich durch mein Leben der Plan Gottes erfüllen. Dann kann sich durch mein Leben der Wille Gottes erfüllen. Und das beten wir ja schließlich beim Vater unser. Dein Wille geschehe. Wenn ich ganz nah an Jesus bleibe, wenn ich ganz fest mit ihm verbunden bleibe, dann kann ich viel Frucht bringen. Dann kann ich ein gutes Beispiel sein in diesen beiden Bereichen, die mein Auftrag sind. Und Frucht bedeutet in diesem Zusammenhang, Vorbild zu sein. damit die Welt, damit die Menschen anhand von uns, von mir und von uns als Gemeinde erkennen, wie das Wesen Gottes ist. Damit Gott die Welt nicht vernichten muss, sondern damit er sie erreichen kann und verwandeln kann und dass sie irgendwann ein Abbild von seiner Liebe sein kann. Das ist die Aufgabe für uns als Heiden, die wir über den Glauben an Jesus Glieder des Bundesvolks geworden sind, Teile des Beispielvolks, die wir mit hineingenommen worden sind in diesen Auftrag Gottes. Bleibe ganz nah an Jesus, bleibe ganz fest mit ihm verbunden, dann bringst du viel Frucht. Dann kann Gott dein Leben benutzen, damit sich sein Plan erfüllt. Und das ist total geil. Ich lese euch am Schluss noch was Kurzes vor und ihr könnt die Augen zumachen, wenn ihr möchtet, und das so persönlich von Jesus euch zusprechen lassen. Ich, Jesus, der Herr, sage jetzt ganz persönlich zu dir, bleibe ganz fest mit mir verbunden. Lass dich von mir umarmen und spüre meinen liebevollen Blick auf dir. Ich schaue dich mit ganzer Zuneigung an. Vertrau mir, gib mir dein Herz. Wenn du ganz fest mit mir verbunden bist, dann wirst du viel Frucht bringen. Dann wird dein Leben dazu dienen, dass sich der Wille Gottes erfüllt. Dann wird diese Welt und werden diese Menschen nach und nach Abbild des Himmels werden. Ich, Jesus der Herr, sage jetzt ganz persönlich zu dir, sei gesegnet von mir, gehe hin als Gesegneter und sei ein Segen für die Menschen. Amen. Danke, dass ihr mir zugehört habt.